Herzlich willkommen zur 480. Folge des Sneakpods. Wir haben unser Sofa heute in den üblen Teil von Miami gestellt, um hier im Drogensumpf für euch den Film Moonlight zu besprechen. Mit dabei ist natürlich die obligatorische Crack-abhängige Mutter Claudia Nördinger.
Hallo. Und der schwule schwarze Jugendliche Robert Krüger.
Hallo. Nee, ist der so? Oder ist der so ein...
Nein, der ist überhaupt ist nicht so.
Hallo, ist so ein Drogen, so ein Drogentyp.
Eigentlich ist der sehr wortkarg. Also okay. Für einen Podcast nicht so okay, gut.
Okay, dann warte. Hi. So, das muss reichen.
Ja.
Ja, Moonlight. Nicht La La Land. Sondern mit Oscar, so richtig. Und du hast geguckt, worum geht's?
Also, ja, bekanntermaßen der Film, der wirklich den Oscar als bester Film gewonnen hat. Eigentlich erstmal eine relativ kleine Independent-Produktion, die jetzt hoffentlich doch noch die großen Massen anziehen wird. Es geht um einen schwarzen Jungen, dann später Jugendlichen und dann Erwachsenen. Also wir treffen die Hauptfigur Chiron an drei Punkten seines Lebens, wo dann eben ein kurzer Ausschnitt erzählt wird. Er wächst auf in Liberty City in Miami, also einem Drogenviertel. Das muss man sich so vorstellen, eigentlich so ähnlich wie man das zum Beispiel in The Wire sieht, wobei das ja Baltimore ist, aber es sieht sehr, sehr vertraut aus für jemanden, der The Wire kennt, ist eben eine Nachbarschaft, die einfach dominiert davon ist, dass dort auf der Straße offen gedealt wird und dass eben ganz viele Leute da irgendwie mit drin hängen und abhängig sind und so weiter. Und dort wächst er auf.
Die Leute, GTA, die älteren Teile von GTA gespielt haben, da gab es einen, der spielte in Miami Liberty City und deshalb, daher kann man sich vielleicht dann auch ganz gut vorstellen.
Ja, also in diesem Umfeld wächst er auf. Sein Vater ist abwesend, also den bekommen wir nie zu sehen. Seine Mutter ist crackabhängig, auf unterschiedlich desolate Weise an unterschiedlichen Punkten im Film. Und was noch dazu kommt, ist, dass von Anfang an klar ist, also am Anfang in diesem ersten Segment ist er so 9, 10 Jahre etwa. Es ist ganz offenkundig, dass er anders ist als andere Jungen in seinem Alter. Er ist sehr verschlossen, in sich zurückgezogen. Allerdings, wir merken sofort, dass das nicht ist, weil er irgendwie stumpf ist oder so, sondern weil er eben einerseits auch Angst hat vor den anderen Jungen in seinem Alter. Er wird zum Teil geschlagen und bedroht und so weiter. Und außerdem, weil er eben anders ist auf eine Weise, die er selbst nicht fassen kann. Er trifft ganz am Anfang des Filmes eine Figur, die von Mahershala Ali gespielt wird, der auch den Oscar dafür gewonnen hat. Den kennt man aus House of Cards als Remy Denton. Und der versucht ihn so ein Stück weit zu beschützen oder anzuleiten. Also er gibt ihm, stellt dann so eine Bezugsperson für ihn dar. Allerdings hängt er auch mit drin in diesem Drogenmilieu. Also es ist jetzt nicht von jemand von draußen, der da reinkommt und irgendwie ihn rettet oder so, sondern es ist jemand innerhalb dieser Sphäre, der trotzdem erkennt, dass dieser Junge eben im Prinzip jemanden braucht, der sich ihm etwas zuwendet. Und das macht er dann zusammen mit seiner Freundin oder Partnerin, die von Janelle Monáe gespielt wird. Die war auch eine der drei Damen aus Hidden Figures. Und ja, also das im ersten Segment geht es eben um diese Zeit, also wo er so 19 Jahre alt ist. Dann im zweiten Segment ist er ein Teenager, also 16 etwa. Und dann treffen wir ihn, ich würde sagen, so mit Ende 20 nochmal wieder. Und was ganz interessant ist, ist, dass man wirklich das Gefühl hat, zwischen den einzelnen Segmenten findet eine Transformation statt. Also er ist schon sehr anders, wenn wir ihn wieder treffen. Und trotzdem schafft der Film es, dass wir das glauben, dass es die gleiche Person ist. Also es hat trotzdem eine Kohärenz oder du erkennst ihn irgendwie wieder, obwohl ich gelesen habe, dass die drei Schauspieler sich nicht getroffen haben und Barry Jenkins, der Regisseur, vermeiden wollte, dass da irgendwelche, also dass die sich imitieren oder sowas. Und trotzdem schafft er es, dass sie eben auf eine Weise agieren und auftreten, dass sie einem schlüssig wieder wie die gleiche Figur vorkommt, was jetzt nicht in erster Linie mit sowas wie physischer Ähnlichkeit oder sowas zu tun hat. Eher mit so einer Art, sich zu halten, zu sprechen oder auch nicht zu sprechen. Die Art von Verschlossenheit, die wir sehen und so. Also das ist sehr interessant, wie das gemacht ist.
Da würde man sich ja fragen, ob das Barry Jenkins in dem Sinne durch Regieanweisungen gemacht hat oder ob die Darsteller das alle irgendwie denselben Eindruck aus dem Skript hatten und den deshalb irgendwie, weil er da vielleicht so plastisch drin war, dass man ihn gar nicht anders spielen konnte, so nach dem Motto. Das würde, ist natürlich wahrscheinlich nicht zu beantworten, oder?
Kann sein, aber Barry Jenkins hat ja auch das Skript geschrieben. Insofern wäre das alles auf seinem Mist gewachsen.
Ja, aber okay.
Also ich glaube schon, so wie das ist, ich meine, gerade dadurch, dass diese Figur eine relativ wortkarge Figur ist, die auch, wenn sie angesprochen wird und wenn jemand versucht, sie dazu zu bringen, sich zu öffnen, sich sehr widersetzt dem eigentlich und eigentlich erstmal relativ wenig kommt, ist das jetzt ja nichts, wo du im Skript so sofort sehen würdest, was hier emotional passiert. Also das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass das im Skript schon so ausformuliert ist, wie es dann in diesen unheimlich subtilen Darstellerleistungen kommt. Also ich glaube schon, dass da wirklich beim Drehen ein ganz großer Teil der Interpretation passiert ist. Aber es ist auf jeden Fall spannend, wie dieser Effekt erzeugt wird über diese diese doch relativ großen zeitlichen Lücken hinweg. Ja, also es wird ja, ich meine, wir haben das jetzt ja auch in unserer Einleitung schon so in diesem Kontext, Drogenmilieu, ziemlich triste Geschichte, die Mutter, crackabhängig und so weiter, haben wir ja auch so eingesetzt. Und dann würde man, gerade auch wenn man eben weiß, was man ja vielleicht gelesen hat, dass es eben darum geht, dass er auch mit seiner Sexualität relativ früh schon merkt, dass er da nicht reinpasst in das Männerbild und die Umgebung, in der er eben geboren ist, also der Verdacht, dass er vielleicht schwul ist, der steht schon in dieser ersten Episode im Raum, aber das ist eben was sehr wenig greifbar ist, formuliert ist. Und da gibt es eben auch keine Vorbilder in seinem Umfeld. Also man könnte jetzt erwarten, dass das eben dann so ein sozialrealistisches, tränendrüsendrückendes, fürchterlich erschütterndes Drama ist. Das ist es aber eigentlich überhaupt nicht. Also es ist schon, das wird alles erzählt und nichts davon wird verharmlost. Es ist drastisch, aber der Film dramatisiert nie irgendwas über. Es gibt nicht diese Szenen, die man in diesem Milieu vielleicht erwarten würden, von verzweifeltem Rumgeschreie und irgendwie. Also so diese klassischen Szenen, die du erwarten würdest, die auch leicht einen Oscar erzeugen können oder
ja,
so.
Ja, ich weiß genau, was du meinst.
Die gibt's eigentlich nicht, erstaunlicherweise.
Doch schön.
Und trotzdem schafft der Film es eben, dass du überhaupt nicht das Gefühl hast, dass hier irgendwas schöner gemacht wird, als es ist. Man versteht als Zuschauer, das ist das Schöne an dem Film, dass er einen als Zuschauer eben nicht für dumm hält, sondern er verlässt sich darauf, dass das man sich das erzählen lassen kann, ohne dass diese stereotypen Szenen gezeigt werden müssen. Und es ist auch so, dass eigentlich alles ein bisschen komplizierter ist, als man das in diesem Setting gewöhnt ist. Also zum Beispiel ganz am Anfang habe ich richtig gemerkt, als diese Mahershala Ali Figur auftaucht, dass ich so denke, so, ach ja, hier ist er, der nette Drogendealer, so, der irgendwie im tiefsten Inneren seines Herzens der doch ein Guter ist und sowas. Und da habe ich sofort so eine Anti-Haltung entwickelt. Aber so ist es dann letztendlich auch nicht. Also es ist sehr viel komplizierter als man erstmal so denken würde. Und jede der Figuren ist eben eine Figur, die einerseits so ihre eigenen Wünsche, Träume, Talente und so weiter hat, aber auch vergebenen Chancen, aber die eben auch gleichzeitig von diesem Milieu sehr stark geprägt ist. Und das zeigt einem der Film einfach.
Der nette Drogendealer von nebenan wäre auch irgendwie ein seltsames Konzept. Also.
Ja.
Also unglaubwürdig wäre das ja.
Ja, genau. Ja, ansonsten ist es so, dass er der Film auch sehr schön aussieht. Also er hat zum Teil, also ich glaube, es ist in großen Teilen auch so handheld gedreht, aber nie so, dass du das Gefühl hast, jetzt stell mal die scheiß Wackelkamera irgendwo hin, sondern das ist sehr subtil gemacht. Also dadurch hat die Kamera so eine so eine Flexibilität und so was Fließendes, was in keiner Form statisch ist, aber ohne eben irgendwie die Aufmerksamkeit auf sich selbst ziehenden Manöver zu haben. Und dann zusätzlich ist das Bild in der Farbe in den drei Segmenten unterscheidet es sich deutlich, also sind auch optisch voneinander abgesetzt, aber insgesamt ist die Bildsprache sehr poetisch, ohne jetzt schönfärberisch zu sein. Also es sind wirklich schöne Bilder, auch dann, wenn uns Drastisches gezeigt wird, aber dann haben wir nicht das Gefühl, dass es jetzt so wie, ich meine, man kennt das ja, irgendwelche Musikvideoclips, die Ghettos zeigen oder sowas. So ist das eben nicht.
Ja, okay.
Du bekommst nie diesen Musikclip, diese Ästhetik, sondern es in gewisser Weise habe ich das Gefühl, der Film erfindet eine ganz neue Sprache, die dieses Milieu in aller Härte zeigt, aber auf eine sehr feinfühlige, fast zärtliche Weise, also ausgesprochen also nicht gewalttätig, auch wenn schreckliche Dinge erzählt werden, in gewisser Weise. Und das erleichtert einem natürlich den Zugang zu diesem Film, ohne dass man das Gefühl hat, der Film, wie gesagt, nimmt die Härten raus oder sowas. Das ist ganz meisterhaft unterstützt von der Musik, die einfach großartig ist, die so gut eingesetzt ist, dass ich finde, Kenneth Lonergan mit Manchester by the Sea und wer immer da die Musik verbrochen hat, die sollten sich diesen Film ganz gründlich anschauen und dann wissen sie einfach, was an ihrem Film falsch ist und in der Hinsicht und was eben hier perfekt ist. Also es ist einfach die Perfektion dessen, wie die Musik dazu beiträgt, was der Film erzählt, finde ich, also kann ich mich gar nicht so erinnern, wann mir das zuletzt so aufgefallen ist in dem Film. Also es ist wirklich so, dass ich an dem Film eigentlich nicht, ich weiß gar nicht, wo ich ansetzen soll, weil ich das Gefühl habe, dass die Einzelteile so ausgesprochen gut sind, dass nicht mal mehr was heraussticht oder so, sondern ich finde wirklich, dass das alles in sich so eine geschlossene Einheit ist und das unwahrscheinlich, wenn man bedenkt, was das für ein junger Regisseur ist und wie wenig Erfahrung in Anführungszeichen mit einem Spielfilm der hat und so. Es ist wirklich eigentlich.
Ich habe gerade eben mal ganz kurz, nachdem du über die Bilder gesprochen hast, dem Kameramann hinterher recherchiert und da verhält sich es genauso. Also der hat zwar schon 41 Sachen gemacht, hier 41 Credits als Cinematographer in der
IMDb. Aber irgendwie IMDb, auch nichts, was so.
Aber nichts, also nichts Berühmtes jetzt in dem Sinne und auch viele Kurzfilme und Fernsehfilme und so ein Zeugs. Also auch jetzt nicht. So dass du sagen könntest, ah ja, da und da hat er schon seine Duftmarke hinterlassen, sondern genauso vergleichsweise unbeschriebenes Blatt. Ja, James Laxton heißt er übrigens.
Ja, also sehr, sehr spannend. Ich bin über alle Maßen gespannt, was diese Leute in Zukunft machen werden. Das ist wirklich ein erstaunlicher, ganz toller Film. Und ich glaube auch, dass es ist so schwierig, über den zu reden, ohne dass ein bestimmter Teil des Publikums vielleicht denkt, nee, das ist nichts für mich, gerade so diese Geschichte, ein schwarzer Schwuler und der wächst auf und so, denken vielleicht ein paar Leute, nee, habe ich keinen Bock drauf. Aber ich weiß gar nicht, wie man begreiflich machen kann, dass es nicht der Film ist, von dem man denkt, dass es ist. Es ist ein Film, der ohne was sowas Überhöhtes erzählen zu wollen, trotzdem finde ich eigentlich eine universelle Geschichte erzählt. Und ich finde auch, dass es so kleine Situationen und Gesten gibt, wo wahrscheinlich jeder sagen kann, ich kenne diese Gefühle oder ich weiß, wie das ist. Also für mich war das ganz extrem so, es gibt einen Moment in dem Film, wo eben diese Figur du merkst, die hat im Prinzip hat die so eine Mauer aufgebaut und ist eben ganz hart geworden und hat versucht, sich zu stellen gegen alles, was eben Schreckliches in seinem Leben passiert ist. Und gleichzeitig, und er lässt eben überhaupt niemand an sich ran, aber gleichzeitig hat er so eine Sehnsucht danach, einfach, dass ihn jemand in den Arm nimmt oder irgendjemand es schafft, diese Schale aufzubrechen. Und im selben Moment merkt man, dass er Angst davor hat, weil er komplett auseinanderfallen könnte, wenn jemand das wagt, diese Barriere zu überwinden oder so. Also es ist einfach so, sind so ganz fundamental menschliche Sachen, die ohne viel zu erzählen einfach gezeigt werden. Das ist wirklich ganz erstaunlich. Ja, noch dazu kommt, ich habe das jetzt noch nicht nachgelesen oder so, dazu gibt's bestimmt schon was. Ich weiß darüber nichts, aber ich bin sicher, Barry Jenkins ist genau wie ich ein riesiger Wong Kar-wai-Fan, weil es ganz offenkundig ist, dass er auch von Wong Kar-wai beeinflusst und inspiriert ist. Meiner Meinung nach gibt es sogar Szenen, die wie aus Wong Kar-wai-Filmen aussehen. Also das muss ich mir nochmal genau anschauen. Aber gut, sowas ist ja immer, wahrscheinlich gibt es da schon Videos über Videos drüber, wo man das genau nachvollziehen kann. Hatte jetzt nur, da ich ja eben gerade aus dem Film gekommen bin, noch keine Zeit, mich da irgendwie zu informieren. Aber deswegen war natürlich der Film jetzt für mich auch nicht direkt ein Hard Sell. Auf der anderen Seite gut, hier sich irgendwie an Wong Kar-wai abstümpern und dann irgendwie so einen miesen Abklatsch zu liefern, wäre ja auch nicht so gut angekommen insofern.
Nee, da muss man sich auch trauen noch und härter durchgefallen wahrscheinlich sogar.
Wahrscheinlich, ja. Ich denke auch. Also so gesehen war es vielleicht doch eine Riesengefahr bei mir. Aber ich bin wirklich schwer begeistert von dem Film. Und ja, also für mich ist eigentlich schwer vorstellbar, dass es im vergangenen Kinojahr einen besseren Film gegeben hat. Insofern denke ich, dass der Oscar für den besten Film auf jeden Fall in Ordnung gegangen ist. Ich finde auch, dass der für Mahershala Ali sehr, sehr gut zu vertreten ist. Da fällt mir übrigens noch was ein, was ich bei der Nachbesprechung der Oscar-Verleihung vergessen habe. Ich fand es peinlich, dass Jimmy Kimmel diesen Witz mit dem komplizierten Namen von Mahershala Ali rumgeritten ist und auch noch an irgendeiner anderen Stelle sich über einen komischen Namen irgendwie so belustigt hat. Ich erinnere mich dran, dass ich vor längerer Zeit mich da mal über Anke Engelke bei irgendeiner Preisverleihung im Podcast hier öffentlich geärgert habe, dass sie bei einem, ich glaube, über einen neuseeländischen Namen gestolpert ist und dann so gesagt hat, so hihi, was für ein lustiger Name oder so. Und das finde ich einfach unendlich provinziell und dämlich. Irgendwie so, so dieses, das ist kein Standard weiß-westeuropäisch, weiß-amerikanischer Name und deswegen ist das irgendwie amüsant oder sowas. Kann ich irgendwie nicht nachvollziehen.
Müller ist durchgefallen, ja.
Genau. Ich meine, Jimmy Kimmel hat ja dann sogar, das war, als diese Besucher bei der Oscarverleihung diese Tour da reingeführt wurde.
Ja, und sehr süß.
Dann hat er doch zu dem Mann von der Dame mit dem Namen, der ihn so irritiert hat, hat er den gefallen und der hat dann gesagt Patrick und dann hat Jimmy Kimmel noch so gesagt, now that's a real name oder sowas. Ja, ja. Und ich mir halt so, oh komm, bitte. Das fand ich ein bisschen arm. Aber jedenfalls. Ja,
wenn der Stand-up nicht vorher geschrieben ist, ne, dann ist es schwierig.
Ja, das stimmt. Also jedenfalls, Mahershala Ali, finde ich, hat sehr, sehr berechtigt diesen Oscar gewonnen. Und der andere Oscar für das Best Adapted Screenplay finde ich auch sehr, sehr berechtigt. Insofern, ich finde jetzt auch Manchester by the Sea, den anderen Screenplay-Oscar und diese, das ist schon eine enorme Auswahl an wirklich tollen Screenplays. Insofern. Ja, ich denke jetzt gut bei der Punktvergabe, da gibt's jetzt keine große Überraschung mehr. Ich möchte gerne 15 Punkte geben oder sowas. Also ich gebe auf jeden Fall
getippt, ja.
Also ich gebe auf jeden Fall 10, aber da ist noch nicht drin eingerechnet, dass er eigentlich, also mich wirklich begeistert hat. Und ich glaube, das wird auf Jahre hinweg wird das einer meiner Lieblingsfilme bleiben. Ich werde den auf jeden Fall wieder anschauen, sehr bald, wahrscheinlich nochmal im Kino. Und ich glaube, dass der bleibt. Ich glaube auch, dass wahrscheinlich, wenn man ihn nochmal schaut, man ihn eher noch besser findet als beim ersten Mal.
Wow. Ja. Was soll ich da sagen? Außer, dass ich ihn mir wahrscheinlich werde angucken müssen.
Ja, auf jeden Fall. Muss jeder anschauen. Ich warte dann drauf, dass die Ersten bei uns irgendwie dann sagen, sie fanden ihn nicht so toll. Allerdings bei dieser Cam und Mayo Facebook-Gruppe haben das irgendwie vor ein paar Tagen hat das mal einer geschrieben, so er fand Moonlight nicht so super. Und die Resonanz, also es war jetzt nicht so, da haben ehrlich gesagt haben relativ wenige Leute drauf reagiert. Ich glaube, 2 haben es geliked oder sowas. Und wenn man bedenkt, dass irgendwie in dieser Gruppe was 4000 Mitglieder sind oder sowas, das ist schon ziemlich arm. Also ja.
Naja.
Also ja, sehr viele Leute, von sehr vielen Leuten habe ich bisher noch nicht gehört, die ihn gesehen haben und ihn einfach doof fanden oder sowas.
Gut, ja, ich habe nicht wirklich die Ahnung, wann der mir über den Weg läuft. Vermutlich nicht, bevor er im iTunes dann rausfällt. Also sprich zum DVD- und Blu-ray-Release. Ja, aber...
Was ein bisschen schade ist. Ich finde schon, dass es ein Film ist, der im Kino besonders schön ist. Es war aber auch ein bisschen so, dass ich habe den... ich habe natürlich den Abspann komplett ausgesessen, auch deswegen, weil ich noch ein bisschen weinen musste. Ich noch nicht
dann machen
in der
die immer
Lage.
Das Licht schon an, das ist doch gemein, ne?
Ja, genau. Und dann war es so, der Gang vor dem Kinosaal stand schon voll von Leuten, die jetzt irgendwie erwartungsvoll waren, in den nächsten Film zu gehen. Und dann taumelst du da so raus ins Helle, total verheult und so. Ja, aber.
Ja, und die sind, stehen alle an, um irgendwie so einen Marvel-Action-Quatsch zu gucken oder so.
Ja, das glaube ich nicht, es war ja in der Harmonie.
Achso, okay.
Nein.
Ja, gut, aber da ist dann auch das Publikum, dass das dann auch versteht.
Ja, die können aber damit leben, dass du da heulend rauskommst. Aber es ist so, also es war einfach so, dass ich, also ich habe das ja, glaube ich, schon jetzt auf verschiedene Weise versucht zu sagen, dass eben der Film eigentlich nicht auf die Tränendrüse drückt, obwohl er drastisches erzählt. Aber ich war einfach sehr bewegt. Also ich hatte danach einfach das Gefühl, der Film hat mir sowas Wichtiges und Fundamentales auf so eine undramatische Weise und trotzdem auf eine sehr schöne und poetische Weise gezeigt, dass ich einfach noch ein bisschen weinen musste.
Gut, also gut. Moonlight, 10 Punkte, alle Mann reingehen, alle Damen auch.
Auf jeden Fall.
Und dann bitte in den Kommentaren zur Diskussion antreten und gegen Claudia kämpfen, falls ihr den nicht toll fandet.
Der große Backlash bitte in den Kommentaren.
Genau.
Der große Sneakpot-Backlash.
Ich bin gespannt, das zu lesen dann.
Sehr.
Ja.
Gut, ich sehe der unsichtbare Gast. Was ist denn das? Ach nee, du willst erstmal über die Droge der Wahl sprechen, richtig?
Naja gut, ich vermute jetzt einfach mal, dass du jetzt Wasser trinkst.
Ja, ich trinke natürlich Wasser.
Ja, dann wird das jetzt natürlich eine kurze Episode. Ich habe hier auch nur ein Bier stehen, mal wieder ein Brooklyn East IPA. Das ist so mein Standardbier mittlerweile. Und da ist es offen. Und das war es dann auch schon mit der Droge der Wahl. Beziehungsweise,
also
warten, wir können hier noch einen Soundeffekt machen.
Ah ja. Oh. Sehr schön.
Klingt doch gut. Wahrscheinlich wird der.
Da bin ich ein bisschen neidisch.
Wird das
Noise Gate
das jetzt rausfiltern oder so? Nachher hört man dann gar nichts mehr. Aber das merken wir dann hinterher. Ja, der unsichtbare Gast.
Was denn das?
Das ist ein spanischer Film, der in Deutschland offensichtlich kein Kino-Release bekommen hat. Und das DVD-Release war jetzt kürzlich, am 23. Februar. In Deutschland und damit ist er noch vergleichsweise aktuell. Und ja, worum geht's? Wir haben einen Hauptdarsteller. Er ist erfolgreicher Geschäftsmann und ja, so mit so einer New Economy Bude irgendwie wohl zu einem sehr beachtlichen Reichtum gekommen und steht auch ein Stück weit in der Öffentlichkeit, weil er eben da irgendwie so Geschäftsmann des Jahres oder irgend so ein Käse ist. Und ja, jetzt kriegen wir am Anfang des Films mit, dass er irgendwo im Urlaub war mit einer Geliebten, nicht mit seiner Frau. Er hat mit seiner Frau ein kleines Kind, aber hat eben auch noch wohl offensichtlich eine Liebelei nebenher laufen. Und wir kriegen das dann in so Rückblenden erzählt, weil er sich mit seiner Anwältin trifft. Eine wird uns vorgestellt als eine sehr erfolgreiche Anwältin, die noch keinen Fall verloren hat und wenn sie den annimmt, dann zieht sie das auch durch und dann gewinnt sie auch und er muss aber mit ihr zusammenarbeiten und sie will jetzt die Geschichte hören und dann kriegen wir so eine Rückblende und was im Wesentlichen passiert ist, ist, seine Freundin, diese Geliebte, ist tot. Und zwar ist sie erschlagen worden mit einem stumpfen Gegenstand in einem Hotelzimmer. Und er war auch in diesem Hotelzimmer, aber er behauptet eben, dass er es nicht war, sondern dass in diesem Hotelzimmer auch der unsichtbare Gast, der Titelgebende sozusagen, war. Nämlich er irgendwie wollte er gerade zur Tür rausgehen, weil sie sind erpresst worden. Sie sind in dieses Hotelzimmer gekommen, weil sie erpresst worden sind. Sie sind dahin gelockt worden und jetzt bekamen sie eine SMS, dass sie irgendwo, was weiß ich, ins nächste Zimmer gehen sollen oder sowas. Und wie er zur Tür gehen will, wird er von hinten angegriffen und niedergeschlagen, wird bewusstlos. Und als er wieder aufwacht, ist er immer noch in diesem Hotelzimmer. Seine Freundin liegt im Bad, erschlagen, tot. Und um sie rum liegt das ganze Geld, was sie eigentlich hätten für die Erpressung übergeben sollen. Das ist jetzt da einfach so wahllos auf der Leiche verstreut und im gesamten Bad. Und ehe er sich versieht und die Situation begreift, bricht die Polizei die Tür auf und nimmt ihn fest. Und der Vorwurf lautet nun, du hast deine Freundin erschlagen, weil das Zimmer war von innen verriegelt. Die Fenster gehen dort in diesem Hotel im Winter nicht auf. Und demzufolge, da war sonst niemand, also wer soll das sonst gewesen sein? Mhm. Und jetzt, das ist so das Setup, was wir so in den ersten paar Minuten, zwei, drei Minuten, fünf Minuten erfahren. Und ab da sagt diese Anwältin im Wesentlichen zu ihm, das kann ja nun noch nicht alles gewesen sein, das ist ja wohl nicht die ganze Geschichte, da fehlen ja wohl noch ein paar Details. Und so überzeugen wir keinen Richter, dass du das nicht gewesen bist. Und kitzelt dann in einem langen, fast schon verhörartigen Gespräch die gesamte Geschichte aus ihm raus. Und der Film erzählt das dann halt wieder in weiteren Rückblenden, in denen wir immer in unterschiedliche Positionen dieser Geschichte springen. Und auch wenn er sich dann nach und nach, also er ist am Anfang nicht so richtig bereit, alle Details zuzugeben, weshalb die Geschichte immer mal so leichte Abwandlungen erfährt. Und genauso wie die Anwältin versucht, aus ihm rauszukriegen, was jetzt eigentlich Phase ist, versuchen wir das dann eben auch. Und manche dieser Geschichten sind so ein bisschen, dass man denkt, naja, das kann jetzt auch noch nicht so 100% stimmen. Und ja, er ist spannend, das kann man ihm nicht absprechen, aber das Skript hat schon auch Probleme. Das ist schwierig darüber zu reden, weil der Film halt schon noch so ein paar Haken schlägt, die ich auf gar keinen Fall vorwegnehmen möchte. Und lass es mich so sagen, manche dieser Twists sind ein bisschen konstruiert, kommen sie mir vor, und man hat manchmal das Gefühl, es geht auf was ganz Großes zu, und die Kurve, die es dann nimmt, ist dann doch so ein, dass man meint, ach, okay, ja, so. Am Ende lässt er einen nicht unzufrieden zurück. Das will ich nicht sagen. Man guckt ihn und er hat schon so ein spannendes Ende, aber man bleibt trotzdem mit so einem Strauß Fragen, wenn man den Fehler macht, genauer darüber nachzudenken. Und zwischendrin hat es mich ein paar Mal geärgert, weil einfach so Figuren seltsame Entscheidungen getroffen haben oder einfach, ja, super unlogisch oder gegen ihre eigene Figur, wie sie uns angelegt war, gehandelt haben. Und dann war ich den halben Film dann damit beschäftigt, das einfach nicht zu glauben und die Entscheidung doof zu finden und alles, die ganze Prämisse von dem Film einfach nicht glauben zu wollen. Und später wird mir dann unter Umständen erzählt, naja, vielleicht war es nicht ganz so, und dann wird es vielleicht wieder ein bisschen besser, und dann mir vielleicht nochmal erzählt, war doch nicht so. Und irgendwie am Ende weißt du dann nicht, macht's das jetzt besser, dass es vielleicht gar nicht gestimmt hat, oder habe ich mich trotzdem den halben Film darüber geärgert, dass ich das nicht glaube. Und das geht ja nicht weg davon. Also er war nicht so richtig rund, aber man guckt nicht so oft spanische Filme, ist mir aufgefallen. Und das war jetzt mal so ein Vertreter, den ich mal gesehen habe. Man muss sagen, so von der Kameraarbeit, von den Bildern her, auch vom Schnitt, war der toll gemacht. Also der sah hochglanzig aus. Der hätte auch so aus Hollywood kommen können. Wie gesagt, das Skript hätte meiner bescheidenen Meinung nach noch eine Überarbeitungsrunde drehen dürfen. Der Twist am Schluss oder generell, sagen wir, das ganze Ende so, ist schon unerwartet und insofern cool. Und wie ich schon gesagt habe, er lässt einen nicht unzufrieden zurück. Also ich würde nicht davon abraten, ihn zu gucken. Aber wie gesagt, perfekt ist nicht. Und Darsteller sind soweit ziemlich okay. Die deutsche Synchronfassung finde ich nicht gut. Also die, es ist nicht so schlimm wie manche Tatorts, die wir hier manchmal, über die ich mich manchmal aufregen muss. Fies ist es nicht, aber sie klingt irgendwie blechern, sie klingt Studio, sie klingt nicht so als, also irgendwie die Leute sind, sie haben so eigenartige Art zu betonen und zu sprechen, die nicht in die Szenen passt so richtig. Also es ist so ein kleines bisschen zu, wir haben das im Studio nachvertont, so das hört man zu sehr raus irgendwie. Und naja, jetzt die Möglichkeit, ihn im Original zu gucken, hatte ich jetzt nicht. Ich lerne zwar Spanisch seit einigen Monaten, aber ich habe das dann auch mal ausprobiert, nachdem ich mit der deutschen Version fertig war, habe ich noch Spanisch umgeschaltet. Direkt 5 Minuten, nachdem wir mit dem Abspann durch waren, habe ich zurückgespult, irgendwo in die Mitte des Films auf Spanisch. Ey, hammerhart, die reden so schnell. Ich verstehe kein Wort, das ist echt super. Also man, zwischendurch hast du immer mal so, oh ja, da habe ich da eins, aber keine Chance, auch nur, auch wenn ich den gerade eben gesehen habe, so die mich an die Szene noch erinnern kann, ich krieg's nicht zusammen, was die da reden. Hm. Und insofern, ja, das muss ich dann wohl auf Deutsch durchleiden. Aber ja, insgesamt, um das abzuschließen, würde ich sagen, 6 Punkte für den unsichtbaren Gast, den ich mir auf iTunes übrigens angesehen habe, wo man ihn im Moment noch für Geld leihen muss. Ich glaube, kostenlos ist er jetzt noch nicht zu haben, da es ja ein ganz frisches Release ist. Und ja, kann man machen. Ich glaube, meine Freundin fand ihn auch deutlich besser als ich. Die hätte jetzt wahrscheinlich 7 oder 8 Punkte gegeben, denke ich mal, weil sie fand den schon richtig spannend und hat zwischendurch auch mal so, sie meinte, es hätte ihr mal so einen Schauer über den Rücken gejagt. Das kann ich jetzt von mir nicht berichten. Aber so sind die Geschmäcker möglicherweise ja eben verschieden.
Ich wollte ihr gerade unterstellen, dass es an dem dekorativen Hauptdarsteller lag, aber...
Der ist gar nicht so, das habe ich zwischendurch auch unterstellt, habe ich auch, das war eine so meiner Kritikpunkte, dass ich gesagt habe, wieso sind in diesem Film eigentlich nur gut aussehende Frauen mit gut aussehenden Männern zusammen? Und ihr erster Kommentar war, so toll sehen die ja auch nicht aus.
Nein.
Also, keine Ahnung.
Also ich habe jetzt nur ein Bild gesehen und
fand,
also dass er ziemlich gut aussieht.
Ich fand auch, dass der ganz gut aussieht. Ja. Er soll zwischendurch mal halt so diesen eiskalten Geschäftsmann raushängen lassen, der dann halt unter Umständen auch möglicherweise, das wird uns dann so suggeriert und wir sollen es glauben oder vielleicht nicht glauben und das oszilliert dann auch immer so ein kleines bisschen hin und her, dass der dann auch für seine Karriere, um das zu schützen, halt auch über Leichen gehen würde. Und ich finde, das trägt der Schauspieler auch nicht so hundertprozentig. Das ist vielleicht auch einer der Kritikpunkte, die ich noch hätte, aber gut, geschenkt. Vielleicht lag das auch, dass es mich nicht überzeugen konnte an der Synchro. Das kann ich ja auch nicht ganz wegdiskutieren, dass die schwingt ja da genauso mit wie das, was ich sehe. Das weiß man ja immer nicht, wie das dann wirken würde, wenn es anders wäre. Ja, und ja, was mich sonst auch geärgert hat, ist, dass der Film diese Möglichkeit, dass es in Rückblenden erzählt wird und dass wir uns eigentlich sozusagen in der Jetzt-Zeitlinie befinden wir uns ja in seiner Wohnung, nehme ich an, ist das, oder im Hotelzimmer, wo er mit seiner Anwältin Virginia Goodman, es wird uns erklärt, dass sie kurz vor der Rente steht, das ist so eine weißhaarige alte Dame, oder schon Rente ist und jetzt nochmal für den Fall zurückkommt oder irgendwie sowas. Und mit der redet er die ganze Zeit in seinem Hotel oder Wohnungszimmer da. Und das benutzt der Film, um gnadenlos gegen diese Show-Don't-Tell-Regel zu verstoßen und ständig ihn im Hintergrund labern zu lassen, während die Bilder auf irgendwas völlig anderes zeigen. Oder die Bilder irgendwas Belangloses zeigen und er uns dann irgendwie den Plot erklärt, bis wir dann irgendwann mal wieder in eine richtige Rückblende kommen, wo die Figur aus der Jetztzeit das Maul hält und wir ein Stück Film sehen, wird das dann immer wieder eingesetzt und da reagiere ich ja sowieso immer allergisch drauf. Klar, in der Rückblende habe ich diese Möglichkeit, kann ich das als Regisseur machen, aber für vielleicht irgendwie eine Minute Abkürzung, um ein bisschen Exposition zu sparen. Aber jetzt ist er eh nicht so wahnsinnig lang und er macht das halt echt oft und das hat mich dann auch genervt. Ja, also der unsichtbare Gast, Contra Tiempo, sowas wie gegen die Zeit oder so. Weiß ich nicht genau, so gut ist mein Spanisch vielleicht doch noch nicht. 1 Stunde 46 und auf iTunes zu haben und wahrscheinlich auch noch auf allen möglichen anderen Plattformen, wo man Filme ausleihen kann.
Ja, könnte man mal anschauen.
Jo. So, das war das. Ich hätte noch eine Serie.
Ja.
Und zwar Zimmer 108. Eine Mystery-Serie aus, und jetzt sind wir im nächsten Land, wo man zu selten, wie ich finde, Sachen guckt, obwohl es gar nicht so weit weg ist, nämlich aus Belgien.
Mhm.
Läuft aktuell auf Arte. Also wir sind da jetzt, das ist sozusagen top aktueller Content, wenn man so will. Denn ich glaube, jetzt ist die vierte Folge aktuell gelaufen auf Arte. Die wird immer in Doppelfolgen jeden Donnerstag ausgestrahlt. Das heißt, das ist jetzt gerade erst der zweite Donnerstag rum. Der dritte steht bevor. Und es gibt nur eine Staffel im Moment. 10 Folgen ist die lang. Es geht also jetzt den ganzen März durch. Hat Anfang März angefangen, geht bis zum 30. kommen die letzten beiden Folgen. Ob man jetzt noch einsteigen kann, ob die anderen noch in der Mediathek sind, habe ich jetzt leider nicht recherchiert. Aber ich hoffe es für euch, denn ich würde es empfehlen. Worum geht's? Ein Mädchen, gespielt von, jetzt müsste ich lügen, da Lynn van Rooyen heißt sie. Die Figur heißt Kato, wacht auf in einem Hotelzimmer von einem Hotel, das im Moment nicht in Betrieb ist. Wie sie da hingekommen ist, weiß sie nicht. Wacht auf, hat irgendwie ein bisschen Blut am Kopf und ist einigermaßen schockiert. Wir als Zuschauer sehen auch, dass sie in dem Augenblick, wo sie da lag, nicht so wirklich gesund aussah, um nicht zu sagen, sie sah ziemlich tot aus. Sie hatte so komische weiße Augen schon, es war alles so, also sie war schon so ein bisschen am Anverwesen, am Angammeln. Und in dem Augenblick, wo sie so einen tiefen Atemzug macht und sich aufrichtet, sind ihre Augen wieder normal und sie steht da jetzt plötzlich, geht ins Bad und guckt und sieht, im Bad liegt ihre eigene Leiche in der Badewanne. Und sie ist nun einigermaßen verwirrt, was das jetzt soll. Also da ist alles voller Blut und da liegt eine Leiche von ihr selbst in der Badewanne und sie ist irgendwie, ja, keine Ahnung. Also sie weiß nicht so genau, was sie da jetzt von halten soll und schlägt sich dann so nach und nach nach Hause durch. Dort kommt sie an und findet ihre Familie, die bereits ein wenig in Sorge ist. Also sie kommt halt, es braucht irgendwie die ganze Nacht, bis sie dann nach Hause kommt. Jedenfalls am nächsten Morgen sind die dann schon so, ja, warum ist die nicht nach Hause gekommen? War die wieder betrunken? Sie war irgendwo, hat sie bei ihrem Freund geschlafen oder bei ihrem Vater, weil der lebt getrennt. Und dann fangen die alle rum zu telefonieren und jetzt merkt sie so nach und nach, dass die Leute sie nicht sehen können. Und stellt nun fest, okay, ich bin offensichtlich tot. Das will sie am Anfang nicht so wahrhaben. Vor allen Dingen kapiert sie nicht, wieso sie jetzt da noch rumläuft. Und nach relativ kurzer Zeit findet sie die ersten Leute, die sie doch sehen.
Okay.
Und das ist dann endgültig verwirrend. Und die sind natürlich, also ihr Vater ist zum Beispiel einer der ersten Figuren, der sie sehen kann. Der ist zu dem Zeitpunkt aber rotzbetrunken, weshalb ihm erstmal sowieso keiner glaubt. Sondern die denken so, ja, okay, der halluziniert, der Typ ist voll wie die Haubitze, den lass ihn mal ausnüchtern. Und bis der so ausgenüchtert hat, kapiert er dann auch, dass er damit mit der Nummer ja nicht, also ich meine, da klingt er ja, als ob er wahnsinnig ist. Das kann er ja nicht laut sagen, dass er seine tote Tochter sieht. Und naja, innerhalb der ersten Folge freundet sich sich nun so langsam mit diesem Gedanken an, dass sie tot ist, aber sie weiß nicht so recht, was sie damit machen soll. Und vor allen Dingen, wie sie rauskriegen, A, wer hat mich umgebracht? B, bin ich, also umgebracht worden bin ich offensichtlich, aber wie und warum und wie bin ich in dieses Hotel gekommen? Sie kann sich an fast nichts mehr erinnern, weil am Vorabend irgendwie Schützenfest, Party und so weiter. Das Ganze spielt in Belgien auf dem Land, irgendwo in einer relativ trostlosen Gegend, wo, sagen wir mal, es dreht sich recht viel um Motocross und der Vater ist irgendwie Schatzmeister in einem Motocross-Verein und sie war da Mitglied und ihr Freund ist da irgendwie so der große Held oder ihr zu dem Zeitpunkt schon knapp Ex-Freund ist da so der große aufstrebende Star dieser Motocross-Szene und ansonsten ist da nicht so viel los, also wird viel Trecker gefahren, es wird viel Alkohol konsumiert von der Jugend, weil man eben sonst nichts Besseres zu tun hat und Motocross ist so die einzige Ablenkung, das ist die einzige Action, die es da mal so gibt und ansonsten ist jetzt halt das Schützenfest da, also dieser eine Event gewesen, wo sich alle komplett wegschießen und in dieser Nacht ist das dann halt passiert und ich habe jetzt 3 Folgen gesehen im Moment, 4 sind ja erst ausgestrahlt worden, die 4. habe ich hier noch liegen, die muss ich noch gucken. Es ist Mystery und am Anfang in der ersten Folge dachte ich, oh Gott, diese Geistermechanik, dass sie gesehen werden kann, aber nicht gesehen werden kann. Sie kann auch zum Beispiel Gegenstände verwenden, aber für die Leute, die sie nicht sehen können, sind die Gegenstände dann nicht verwendet worden. Also zum ein Beispiel, sie nimmt sich ein Motorrad aus der Scheune und fährt weg.
Aha.
Damit. Und die Kamera schwenkt dann so aus der Scheune raus, während sie so rausfährt. Und schwenkt dann so für uns zur Erklärung langsam, während sie so wegfährt, nochmal zurück in die Scheune und wir sehen, das Motorrad steht immer noch da. Und sie schmeißt einmal zum Beispiel ihrer Mutter so einen Stapel Blätter ins Gesicht und dann macht die Kamera einen Schnitt und wir sehen die Szene von der anderen Seite und die Blätter liegen wieder auf dem Tisch. Und das sind so Szenen, wo man dann halt sagt, okay, ich verstehe, was mir vermittelt werden soll. Sie kann Dinge benutzen und bedienen, die sozusagen für die Sehenden sieht es dann auch, also die sie sehen können, für die sieht es so aus, als ob sie das machen würde. Und für die Nicht-Sehenden verändert es nichts, ja. So als wäre sie nicht da. Und das.
Ja, und versteht sie das selbst?
Das versteht oder? Sie durchaus, ja, das versteht sie durchaus. Aber natürlich hat das Konzept so ein paar Löcher, wo das Skript dauernd drumrum tüdeln muss. Also offensichtlich sind so Sachen wie, sie läuft mit jemandem, der sie sehen kann, durch die Gegend und unterhält sich mit demjenigen. Manchmal reißt die Serie das an, dass das jetzt möglicherweise, wenn sie jetzt eng bei anderen Leuten stehen und unterhalten sich mit ihr, dass die dann offensichtlich Selbstgespräche führen für die anderen. Aber manchmal wird das auch einfach so gemacht und es ist dann egal. Und du fragst dich dann, alle anderen auf der Straße müssen doch denken, die tickt nicht ganz richtig, die da langläuft, weil die redet ja offensichtlich mit nichts. Aber das, wenn die Geschichte es nicht gebrauchen kann, wird es ignoriert. Und schon in der zweiten.
Naja, vielleicht ist es mit Gesprächspartnern genauso wie mit dem Motorrad, dass das nur für sie. Keine Ahnung.
Naja,
für
das weiß
andere
man
Leute
eben
ist das so, als würde sie Leute nicht zum Gespräch benutzen oder so.
Irgendwie so. Also das ist die Frage, wie diese Mechanik funktioniert. In der ersten Folge hatte ich das Gefühl, da sind ganz viele Löcher und Fallen warten da so auf die Logik und warten nur darauf, dass die Geschichte da reinfällt, weil das halt eine sehr komplizierte Mechanik ist, die man sich da ausgesucht hat. In der zweiten Folge hatte ich schon das Gefühl, hatten sich die Drehbuchschreiber, oder vielleicht hatte ich mich dran gewöhnt, aber ich hatte das Gefühl, die Drehbuchschreiber haben jetzt schon ein besseres Gefühl dafür, wie sie diese Löcher so umschiffen, dass es nicht auffällt und dass es nicht schlimm ist. Und,
haben sie ein Regelwerk entwickelt bis dahin?
Ja, oder sie haben einfach, sind sich der Probleme, die sie sich da aufgehalten haben, okay, bewusst geworden und haben die dann einfach versucht zu vermeiden. Da hat es schon besser funktioniert, da waren einfach keine Szenen mehr drin, wo ich dachte, das ist jetzt aber blöd. Und naja, also im Verlauf der Geschichte geht es dann halt so los, dass halt natürlich noch ein paar mehr Figuren eben auftauchen, die sie sehen können und die Bundespolizei rückt an und das ist auch so eine ganz strenge Bundespolizistin, auch mit raspelkurzen Haaren und unsere Hauptfigur hat auch so kurze Haare und ist eigentlich so ein sehr, also unsere Hauptfigur ist ein sehr androgyner Typ eigentlich die Ermittlerin von der Bundespolizei ist auch so eine etwas, ja, reservierte, da wird dann irgendwie über sie gesagt, das sei die aus Ostdeutschland. Irgendwie, keine Ahnung. Muss wohl irgendwie was bedeuten in Belgien, dass das besonders streng ist oder so, keine Ahnung. Jedenfalls, da fangen dann so.
Vielleicht wegen Angela Merkel.
Ja. Fangen dann so Entwicklungen an und man hat jetzt schon, ohne dass ich jetzt besonders weit in die Zukunft dieser Serie gucken kann, hat jetzt schon das Gefühl, dass da viele Figuren so angelegt sind, dass sie möglicherweise, das ist jetzt nur eine Vermutung, ich habe es ja noch nicht so weit gesehen, noch kippen können in der Frage, ob die jetzt auf ihrer Seite sind oder auf der anderen Seite. Also bei einigen Figuren habe ich jetzt schon das Gefühl so, na, wenn das mal nicht noch alles nach hinten losgeht mit dem oder mit der, so wie, also wie gesagt, es sind, ich glaube, 6 Leute im Moment an der Stelle, wo ich bin, die sie sehen können. Und ich habe auch schon einmal fast den Fernseher anbrüllen müssen, warum die jetzt nicht mal endlich miteinander reden oder warum sie nicht mal dafür sorgt, dass die miteinander reden. Aber das haben sie dann zum Glück noch relativ schnell gemacht. Und ich bin jetzt schon so ein bisschen zitterig, wie das weitergeht. Also die vierte Folge muss ich jetzt demnächst unbedingt gucken. Sieht auch alles sehr hochglanzig aus. Wird alles mit so entsättigten Farben auch gedreht, dass das alles so ein bisschen trist und kalt ist. Und wie sie da dann ihre Leiche zum Beispiel aus dem Fluss oder aus dem See ziehen oder so. Das ist alles so in so unterkühlten Farben und sieht alles so trist und gelangweilt aus, diese ganze Gegend da, dass man das glaubt, dass die Jugend da nicht viel Ausflüchte außer Action, Sport und Alkohol findet. Und ich bin sehr gespannt, ob das am Ende irgendeine Erklärung für diese ganze Situation findet. Also diese Verzweiflung, in der Kato ist, nicht zu kapieren, wie sie da jetzt, also was das überhaupt alles soll und ob sie jetzt für immer ein Geist ist oder ob sie da nochmal rauskommt oder ob sie jetzt irgendeine Form von Erlösung suchen muss oder was auch immer, das weiß man ja alles noch nicht, hat mich gehuckt. Das gucke ich jetzt definitiv zu Ende. Ja, Zimmer 108 auf Arte, eine belgische Serie.
Alles klar.
Ja, das war meine zwei Filmchen. Ich glaube, wir müssen nochmal zurück zu den Preisverleihungen. Du hattest dich ja vorhin schon über Jimmy Kimmel und Anke Engelke aufgeregt. Mit Anke Engelke habe ich übrigens auch noch einen Film gesehen, aber ich glaube, den muss ich nicht besprechen. Der war wirklich nicht gut.
Oh, ich glaube, da habe ich den Anfang auch gesehen, aber dann habe ich beschlossen, nein.
Diesen Windpark-Film. Mit,
ja, genau.
Ja, okay, nee, lassen wir das. Ich weiß nicht, einmal Hallig und zurück hieß der.
Genau.
Kann man lassen, oder?
Naja, ich habe es nach ungefähr 15 Minuten gelassen.
Ja, ich habe es zu Ende geguckt und ja, ich weiß auch nicht, warum ich das gemacht habe. Also zum Glück nicht wirklich mit voller Aufmerksamkeit, weshalb ich auch nicht drüber jetzt irgendein Urteil bilden wollte. Aber ich glaube, das kann man auch knicken. Ja, aber wir waren bei Preisverleihung und da war ja nun ein sozusagen ein zumindest semi-filmrelevantes Thema, nämlich Ryan Gosling hat eine goldene Kamera erhalten oder vielleicht doch nicht.
Hat eine goldene Kamera geklaut.
Ja, Ryan Gosling stiehlt goldene Kameras. Hast du es gesehen?
Ja, ich habe es gesehen. Und zwar, obwohl ich die Verleihung nicht an sich gesehen habe, haben Marc und ich tatsächlich ungefähr genau in dem Moment, als Steven Gätjen ankündigt, jetzt kommt Ryan Gosling, haben wir reingesappt. Und dann dachte ich, na gut, dann schaue ich mir doch noch Ryan Gosling an. Tja.
Und was hast
und dann
du gedacht
kam jemand. In dem Moment? Ich habe gedacht, boah, das ist aber peinlich. Eine humoristische Einlage, die sie da irgendwie geplant haben oder sowas, die mal wieder irgendwie so ganz und gar nicht funktioniert. Also ich habe einfach der Golden Kamera Show unterstellt, dass sie das irgendwie so geplant haben und fand's etwas peinlich.
Okay.
Deswegen.
Und
erst im Nachhinein, als ich dann erfahren habe, was war, fand ich es erst lustig im Prinzip.
Genau. Ja, ich habe es tatsächlich gar nicht, also ich habe die jetzt mit der goldenen Kamera, ich habe die jetzt nicht geguckt und ich habe auch die von diesem Skandal gar nicht erfahren, sondern ich habe auf einem Blog, ich glaube von Felix Schwenzel, habe ich gelesen, da hat er einfach nur die zwei YouTube-Videos von Zirkus Halligalli verlinkt, wo sie im Grunde den gesamten Ablauf, wie sie es vorbereitet haben und die Durchführung, die gesamte Planung, die gesamte Durchführung gibt es in zwei YouTube-Videos nachzuschauen, irgendwie zweimal 15 Minuten ungefähr. Und die waren da in diesem Blog verlinkt, so nach dem Motto hier, Joko und Klaas erklären, wie sie ihren Ryan Gosling Hoax gemacht haben. Sehr lustig, haha. Und dann diese beiden YouTube-Videos. Und das war mein erster Kontakt. Da gucke ich da so drauf und denke so, goldener Kamera-Hoax, Ryan Gosling, was, hä? Und dann habe ich einfach diese Videos angefangen zu schauen. Und da dann überhaupt erst mitbekommen und erst hinterher dann mal die goldene Kamera Ryan Gosling gegoogelt und mir sozusagen angeguckt, was die Presse bis dahin schon alles geschrieben hatte, was ich alles nicht gesehen habe. Wenn man diese Making-of-Videos guckt, dann muss man sagen, Chapeau, gut gemacht. Also wie die beiden auch, gut, diese Videos sind natürlich auch so ein bisschen auf Effekt und Dramatik hinproduziert, aber trotzdem, so dass sie sich das auszudenken, das so zu planen und natürlich die ganze Zeit selber eigentlich nicht daran zu glauben, dass das funktionieren kann.
Ja, also ich finde es unwahrscheinlich, wie es geschafft haben, den da einzuschleusen. Also dass das so geht quasi, dass du dich da meldest und sagst, ja, Ryan Gosling würde kommen, irgendwie.
Ja gut, sie haben ja auch eine Fake-Künstleragentur mit Webseite und alles aufgebaut, damit es so halbwegs authentisch ist. Und ja, ich meine, natürlich muss man ihnen sagen, sie haben ja selber schon Stars in der Sendung gehabt. Also wie das so läuft und in welchem Zeitdruck und Not so eine Agentur auch, also nicht so eine Agentur, so eine Redaktion ist, das haben sie ja wahrscheinlich alles selber schon erlebt. Insofern mit diesem Insiderwissen kannst du natürlich sehen, wo die Knackpunkte und wo die Schwachstellen sind und wo du reingehen kannst. Und wie ein Angebot aussieht, was man nicht ablehnen kann.
Also ich fand sehr, sehr beachtlich, wie dieser, was war der dann, Koch oder so? Der
ja, Ludwig
Ryan Gosling Doppelgänger, wie er da irgendwie dann auf die Bühne geht. Das muss man sich ja auch erinnern. Ich meine, das ist natürlich dann auch in den Zirkus Halligalli-Video, wird es eben richtig klar, was das für eine Aufgabe für ihn im Prinzip ist. Also ich finde es schon ganz schön krass. Ich meine, wenn du überhaupt nicht keine Medienpersönlichkeit bist und so, Und dann bei so einer Preisverleihung mit eben entsprechend großem Fernsehpublikum da so rausspazieren und die goldene Kamera einfach mal so mitnehmen. Eigentlich, also ich finde es schon, dass er es eigentlich beachtlich cool gemacht hat.
Das muss ich auch sagen. Vor allen Dingen, wenn du die in diesen Videos sind ja diese Proben drin, die sie gemacht haben in so einem leeren Theater. Und da war das alles noch nicht so wirklich cool und rund. Also da hat er noch sehr viel mehr an diesem Text gestottert und da saß das noch nicht so perfekt. Ich glaube, da sind wir sicherlich noch ein paar Trainingsrunden reingegangen, die nicht in dem Film drin zu sehen sind. Ein bisschen Medienerfahrung hat er ja. Also ich meine, zum einen tritt er ja als Ryan Gosling-Double irgendwie wahrscheinlich irgendwie so auf Firmenfesten oder so. Ich weiß, keine Ahnung, das unterstelle ich jetzt einfach. Irgendwo halt auf, wo Leute Doubles buchen für was auch immer für Dings.
Zum Rumstehen.
Ja, wahrscheinlich. Und er war ja auch bei dieser Zirkus Halligalli-Sendung, der Goldene Umberto, was ja auch so eine Fake-Verarschungspreisverleihung war, hatten ihn Joko und Klaas ja schon mal engagiert. Das heißt, er saß zumindest schon mal in so einem Fernsehstudio und die Kamera war auf ihn gerichtet und da waren irgendwie wenigstens ein paar hundert Zuschauer. Also insofern ganz unbeleckt war er nicht, aber natürlich, du musst dir mal vorstellen, du gehst da raus auf so eine Bühne und du weißt, du wirst gleich den Hass aller auf dich ziehen oder mehr oder weniger.
Und es ist ja deine Aufgabe im Prinzip, mit dieser Kamera wegzurennen. Ja. Und ich meine, es ist allein die Tatsache, dass Steven Gätjen sich da so hat überrumpeln lassen, dass er das Ding überhaupt hergegeben hat oder so. Das weißt du ja vorher nicht. Gell? Mhm. Kann ja sein, dass du da rausmarschierst vor der Fernsehöffentlichkeit und dann heißt es, wer bist denn du und was willst denn du hier? Und hau ab oder so.
Ja gut, aber dann machst du dasselbe, dann nimmst du die Beine in die Hand und rennst. Also.
Das stimmt, aber ich meine, wenn du dann eben Joko und Klaas bist, dann ist sowas ja, okay, cooles Medienevent trotzdem, aber wenn du einfach dann letztendlich doch eine Privatperson bist, ist das schon ein bisschen unangenehm. Also,
ja, aber jetzt ist er ja irgendwie ein Stück weit berühmt geworden. Also ich glaube, selbst Vanity Fair und so und haben über ihn berichtet.
Ja, ich habe es auch gelesen. Ja, in den USA wurde darüber auch berichtet.
Die haben das zwar, glaube ich, ein bisschen falsch verstanden oder so. Also sind teilweise so Artikel erschienen, die man das Gefühl hatte, so richtig kapiert haben sie nicht, was da jetzt genau passiert ist.
Naja, aber halt so deutscher Humor.
Ja, genau. So, ja.
Ich fand sehr lustig, wie Nicole Kidman versucht hat, irgendwie freundlich amüsiert zu schauen oder sowas. Ich finde ja sowieso, dass man auch bei der Oscarverleihung so bekommt man bei ihr so das Gefühl, die ist so eine mega empathische, die immer versucht irgendwie eine positive Haltung gegenüber dem zu haben, was gerade auf der Bühne stattfindet, ziemlich egal, was es ist.
Ja, also Jan Böhmermann hat bei Neo Magazin gesagt, Nicole Kidman hätte gelacht, wenn ihr Gesicht es zugelassen hätte.
Ach, das ist aber gemein. Und der Witz ist ja auch von vor 5 Jahren, das stimmt ja gar nicht
weiß,
mehr.
Aber was sie tatsächlich gemacht haben, also ich habe die ganze Sendung nicht gesehen, aber die letzten Male, die ich mich erinnere an solche deutschen Preisverleihungsdinger, ist es oft so, dass es entweder gähnend langweilig ist oder voll von solchen Fremdschämen-Momenten.
Natürlich.
Wo man sich für das schämt, was da passiert. Und das Neo-Magazin hatte einen wirklich schönen Zusammenschnitt von Bildern aus dem Publikum, wo du einfach nur Stars oder Sternchen siehst, wie sie gar nicht mal von der Szene mit Ryan Gosling setzt, sondern so insgesamt von Szenen aus dieser Preisverleihung über den Abend hinweg, wo du einfach Gesichter aneinander, haben sie einfach aneinander geschnitten. Ja. Immer dann mal kurz mit so den absurden Momenten von den Dingen, die auf der Bühne passierten. Und natürlich war das wahrscheinlich unvorteilhaft zusammengeschnitten und stimmte nicht immer, das war nicht die Reaktion zu dem, was wir da gerade sehen und so weiter. Aber allein diese unfassbar gelangweilten und teilweise schockierten und teilweise peinlich berührten Gesichter, die da im Publikum saßen und was da alles zusammengeschnitten war, das hat mir als Zusammenfassung eigentlich genau das bestätigt, was ich als Vorurteil hatte, wie diese Sendung sein würde.
Auf jeden Fall.
Und da ist doch mit Sicherheit dieser kurze Moment ein willkommenes Highlight gewesen, was man vielleicht in dem Augenblick nicht so schätzen konnte, aber im Nachhinein sagen muss, da war doch jetzt wenigstens mal was los, wo man noch drüber reden kann.
Ja, also es stimmt natürlich und ich meine, das ist ja auch der Grund, warum ich immer, wenn so eine, auf jeden Fall so eine deutsche Preisverleihung läuft, da nie länger als irgendwie 10 Minuten durchhalte, dann schäme ich mich schon so, dass ich es nicht weiter anschauen kann. Und dann stell dir mal vor, selbst wenn ich mich jetzt zwingen würde, das den ganzen Abend anzuschauen, kann ich ja immer noch, wenn ich es nicht mehr ertragen kann, mal zum Kühlschrank gehen oder aufs Klo oder was auch immer. Und die armen Leute, die da sitzen und die Kamera ist auch noch auf sie gerichtet, das ist ja grauenhaft. Also es ist wirklich furchtbar.
Ja, Aber warum ist das so? Warum können wir Deutschen das nicht? Das können wir wahrscheinlich jetzt hier heute Abend auch nicht lösen, die Frage, aber
ich würde jetzt nicht behaupten, dass amerikanische Preisverleihungen immer rasend spannend sind oder so.
Nee, aber wenn ich jetzt diese Oscar-Verleihung, gut, das ist jetzt natürlich auch sehr hoch gezielt, aber trotzdem, die Goldene Kamera tut ja so, als ob sie das auch ist. Und sie scheitert halt königlich daran. An dem bloßen Versuch. Und weiß nicht, irgendwie.
Da das große Show-Gen ist eben in Deutschland nicht so verbreitet.
Ja, wenn es nur langweilig wäre, fände ich es ja noch okay. Aber es wird halt
auch immer, aber es ist peinlich.
Es wird peinlich und es wird sehr provinziell dann auch oft.
Ja, das stimmt.
Und ja, naja, und dann schmückt man sich halt da irgendwie mit Colin Farrell. Und Nicole Kidman und wer war noch da? Irgendwie Jane Fonda oder so?
Das finde ich irgendwie auch besonders peinlich, dass man dann quasi irgendeinen Preis vergeben muss für irgendeinen internationalen Promi, damit man halt irgendjemanden da sitzen hat. Aber im Prinzip ist das ja auch nichts anderes, als wenn der Lugner für den Wiener Opernball irgendwie Pamela Anderson bezahlt, damit sie kommt oder irgendwie sowas. Also die haben ja wirklich, das ist ja nicht mal so, dass es eben einen Wettbewerb gibt, wo die dann ausgezeichnet werden oder so, sondern man erfindet einfach einen Preis für sie und dann kriegen die den halt.
Genau, und das ist, denke ich, auch, das konnte man natürlich schon immer ahnen, aber das ist jetzt wahrscheinlich sogar sozusagen der journalistische Beitrag, den diese Joko und Klaas Nummer gehabt hat.
Ja, das stimmt.
Dass man jetzt wirklich im Hintergrund einfach sehen konnte, wie die da sagen, okay, Gosling könnte kommen, dann sagt die Goldene Kamera, ja, ist in Ordnung, soll kommen, aber einen Preis kann er nicht kriegen. Und dann sagen die, nee, wenn er keinen Preis kriegt, dann kommt er nicht. Und dann geht das plötzlich doch. Und dann schafft man noch eine Kategorie und verleiht ihm halt einen Preis. Ja, weil ich meine, der Preis für besten Hauptdarsteller war wohl schon irgendwie zugesagt. Der hatte schon irgendwie, der war schon vergeben. Und das können sie jetzt nicht mehr ändern, weil irgendwie Einladung und so weiter schon raus. Es ist jetzt zu spät und so, geht nicht. Und deshalb kann er den nicht kriegen. Kriegt er halt keinen Preis. Und dann sagen, nee, dann kommen wir nicht. Weil dann machen wir das mit dem besten Film. Das geht noch. Und das ist dann doch schon, also da weiß man dann einfach jetzt Bescheid. Ja? Das ist das Eigentliche, was sozusagen auch so ein bisschen underreported war, finde ich, jetzt im Nachgang, weil jetzt ist uns halt klar, was die Goldene Kamera wert ist, nämlich einfach einen feuchten Händedruck.
Ja, also diesen Verdacht hatte man eben immer, gerade was diese internationalen Stars angeht, aber stimmt, dass es jetzt so demonstriert wird. Jo.
Gut, wieder so ein Preis entwertet, wunderbar. Dabei haben wir doch die Berlinale, das geht doch eigentlich. Also eigentlich können wir es ja doch, wenn wir wollen. Aber irgendwie scheinbar nicht immer.
Ja, es sind diese fürchterlichen Fernseh-Gala-Shows, das ist einfach auch schrecklich.
Ja, wie heißt das andere Ding? Deutscher Filmpreis?
Nee, Deutscher
Dann
Filmpreis.
Dann gibt es immer noch den Bambi, genau.
Ja, Deutscher Filmpreis ist auch ganz schrecklich. Ja.
Und dann gibt es auch noch von irgendeiner Zeitung oder so? Oder ist das der Bambi von der Hör zu?
Keine Ahnung.
Ich weiß es nicht mal so genau.
Bin ich nicht so informiert.
Aber es ist echt immer alles so Fußnägel hochrollend peinlich meistens.
Schrecklich, ja.
Und die sind diese Stars aus Hollywood, die dann da sitzen, die tun einem auch immer unendlich leid. Also
natürlich.
Man fragt sich, wie schlecht die von ihren Agenten beraten sind, dass sie da hingehen, oder? Also warum machen die das? Ist das irgendwie in einem Vertrag du musst PR für deinen aktuellen Film machen, da steht dann halt drin, wir schicken dich pro Land in eine schwachsinnige Sendung und du musst da hingehen, oder?
Verstehe das auch nicht. Ich meine, das haben die doch eigentlich nicht nötig. Also gerade Nicole Kidman oder so hat das
ja,
auch nicht.
Ja gut, aber
nötig.
Wenn der Filmverleih das in deinen Vertrag reinschreibt und sagt, es ist Teil deines 20-Millionen-Deals, vielleicht muss sie das dann machen.
Ich meine, früher saßen die ja dann immer bei Wetten, dass auf dem Sofa und haben sich gelangweilt.
Ja, und haben sich, genau, und haben dann hinterher, wenn man Will Arnett und Tom Hanks zuhört in amerikanischen Talkshows, was dann da passiert ist.
Ja.
Aber das war wenigstens noch unterhaltsam in dem Sinne, dass man dann hinterher, vielleicht sollte man mal demnächst Nicole Kidman Interviews beobachten.
Na, das macht sie nicht, glaube ich. Das glaube ich, ist überhaupt nicht ihr Stil, dass sie dann jetzt im Nachhinein sagt, also sie wird bestimmt sagen, dass das irgendwie skurril war oder sowas, aber ich glaube, mehr wirklich Kritisches oder so würde man da von ihr nicht bekommen. Von Colin Farrell vielleicht schon eher.
Ja, genau. Da ist es fast schade, dass jetzt nicht Will Arnett da zu Gast war, weil der kennt ja keine Gnade bei
der hätte eine Party gemacht.
Tja.
Naja.
Gut, Dann machen wir einen Deckel drauf auf diese Sendung. Vielen Dank fürs Zuhören der 480. Folge des Sneakpots. Claudia,
oh Gott, ist bald die 500.
Ja, 20 Wochen ist ja noch ein Stück hin. Aber du hast natürlich recht, wir sollten langsam irgendwie diese Gedanken hier unten bei uns in dem Dokument, das kann man vielleicht auch mal hier mal ausplaudern. Da gibt es so eine Liste von Punkten, über die wir uns mal Gedanken machen müssen oder die vielleicht in nächsten Sendungen irgendwie Themen werden können. Und da stehen seit Wochen in so einer, auch mit so einem drohenden Unterton, habe ich das Gefühl, gucken mich diese Buchstaben an, steht da 10 Jahre Sneakpot 2017, Bindestrich, was machen wir? Und eine Zeile tiefer steht 500 Folgen Sneakpot, Bindestrich, was machen wir? irgendwas wollen mir diese zwei Zeilen sagen. Nun ja. Aber das erklären wir noch, bis es soweit ist. Und in der Zwischenzeit freut sich die Claudia, vermute ich, auf euren Backlash zum Thema Moonlight.
Backlash.
Und,
könnt ihr versuchen, ne?
Genau. Claudia wird spitzt schon
ich
mal
den Stift. Ich bin gerüstet für den Kampf.
Genau, die Fingernägel auf der Tastatur liegen schon und kratzen schon an den Tasten. Anssonsten Zimmer 108 würde ich empfehlen, der unsichtbare Gast, das müsst ihr selber wissen. Und in der nächsten Woche freuen wir uns, wenn ihr wieder einschaltet. Zur nächsten Folge Sneakpot. Bis dahin, gute Nacht.
Gute Nacht.